So, hallo.
Hallo, Pia.
Grüß dich, Sabine.
Ja, also ich möchte die Pia hier begrüßen. Wir sitzen hier gerade in der Nähe von München und die Pia wohnt in München und arbeitet als Ärztin für Homöopathie und Akupunktur.
Richtig.
Genau. Sie gibt auch Satsangs im deutschsprachigen Raum und seit neuestem in Italien.
Genau.
Genau.
Was mir sehr am Herzen liegt.
Genau, was ihr sehr am Herzen liegt. Und die Pia hat gerade, also sie schreibt auch Bücher und hat in den letzten Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Wir. Und da würde ich gerne so ein bisschen was davon erzählst, worum es da geht, grob.
Okay. Dieses Wir-Buch, wie ich es nenne, ist das letzte, was ich geschrieben habe von Sechsen und ist auch schon 2-3 Jahre alt. Und mir liegt dieses Buch am Herzen, weil es den üblichen Rahmen von Literatur über Spiritualität ein bisschen überschreitet. Und es geht da um den Kontext und Zusammenhang zwischen Spiritualität, Ökologie, Zeit, alle möglichen Themen unseres aktuellen sozialen Lebens auch. Und dieses Thema ist mir recht wichtig, weil ich finde, Spiritualität darf nicht in einem abgetrennten Raum stehen, sondern muss sich ja in unser Leben integrieren lassen.
Also diese,
und überschwappen.
Ja, also im Prinzip das, was wir innen für uns erfahren und lernen, auch in die äußere Welt mit umsetzen.
Ja, das muss sich ja zeigen.
Ja, spannend.
Ja.
Ja. Also unbedingt lesen.
Also Pia, ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast mit dem zu deinem Buch Wir, dass du da das beschrieben hast, diese Spiritualität in die Außenwelt umzusetzen, weil mein großes Thema ist gerade, wie kann ich in dieser für mich ganz ehrlich gesagt beschissenen Welt glücklich werden? Ich habe da noch keine Lösung für mich. Ich finde das gerade in dieser Gesellschaft, so wie sie ist, empfinde ich das als Qual für mich. Das ist gerade mein ganz großes Thema.
Das ist heftig.
Ja.
Aber es gibt schon noch was anderes, nicht nur beschissen.
Ich habe es deftig ausgedrückt. Also sprich, in mir finde ich schon meinen Frieden, aber ich merke, dass ich so eine Wut habe auf wie das läuft da draußen.
Okay. Das hat mehrere Punkte. Erstens, das, was dich stört und ärgert, zum Beispiel aktuell, diese Geschichte mit dem Wasser, die du bestimmt auch mitgekriegt
hast,
habe ich gestern in Facebook reingesetzt. Ich hoffe auf viele Unterschriften.
Die Privatisierung des Wassers.
Ja, die Privatisierung des Wassers ist eine unglaubliche Schweinerei. Jetzt hast du die Spitze.
Ja.
Macht nichts. Da tu was. Also unterschreib. Und annehm.
Nein, das ist mein Wasser.
Animiere andere zu schreiben.
Ja.
Dann, okay, wenn sowas passiert wie gerade mit der Katze, die Katze ist ein Wesen mit Buddha-Natur, geht hier vorbei, stört ein bisschen mit ihrer Schwanzspitze, ist ja nicht so tragisch.
Nee.
Damit kann man leben. Wenn die Katze dann aber hier rüber geht und ihre Schnauze in mein Wasser tun will, dann darf ich sie weg tun.
Übersetzt auf die Gesellschaft, meinst du das jetzt?
Ja, das ist ja nicht von ungefähr, dass die Katze jetzt hier gerade vorbeigeht, wenn du die Frage stellst. Es hängt da immer alles zusammen. Also diese Dinge, die man ändern kann, sollte man ändern. Was man nicht ändern kann, da muss man Geduld haben. Ja, das war Punkt 1. Punkt 2. Was auch immer passiert da draußen, was heißt draußen, gibt es ja nicht. Also in der Welt, in der Manifestation unserer Buddha-Natur. Kann gut sein oder schlecht sein. kann schön sein oder hässlich sein. Und es ist unser menschliches Recht und gehört zu unserer menschlichen Würde und Grandezza, dass wir unterscheiden können zwischen gut und schlecht und schön und hässlich. Das sollten wir auch tun. Das ist die Grundlage, eine Grundlage unseres Denkens.
Warum sollten wir das tun? Ich dachte immer, das ist eine Bewertung und Bewertung führt zu Leid.
Nein, das sehe ich anders.
Okay, wie siehst du das?
Ja, lass mich mal weiter. Okay, also du stellst zum Beispiel fest, die Privatisierung von Wasser ist schlecht. Das darfst du und sollst du.
Mhm.
Kommunale Verwaltung von Wasser ist besser. Mhm. Das dürfen wir feststellen und sollen wir. Das ist eine Bewertung und ist in Ordnung.
Mhm.
Wenn wir uns das verbieten, gehen wir ja unter unsere evolutionäre Stufe. Das dürfen wir nicht machen. Aber gut und schlecht und hässlich und böse und schön und alles verhindert nicht, dass ganz grundlegend in jedem Wesen Buddha-Natur ist. Oder, wie es die Tibeter nennen, grundlegende Gutheit. Also auch der Chef von Nestle oder Suezwasser oder die Beamtenscharen in Brüssel sind alle grundlegend gut. Das heißt aber nicht, dass ihre Entscheidungen richtig sind oder ihre Motivationen gut sind.
Mhm.
Aber jedes einzelne Wesen ist im Grunde gut.
Mhm.
So, und wenn es uns gelingt, und das braucht aber tatsächlich Praxis, diese beiden Aspekte nicht nur nebeneinander, sondern sogar miteinander zu halten in unserer Sicht,
mhm,
dann können wir gerade dastehen, unsere Meinung sagen, unsere Aktionen starten und gleichzeitig unseren Frieden nicht verlieren und sogar diesen Frieden auch ausstrahlen. War das verständlich?
Ja, das war verständlich.
Und das ist aber, das braucht gehörige Praxis, weil ganz natürlicherweise man ja erstmal immer hier hinkippt oder dahin kippt.
Was meinst du mit hier und dahin? Meinst du jetzt in die Wut und in die oder in das Nichtstun?
Auf der
oder?
Einen Seite ist die Wut und du gehst total in die Emotion und alles ist beschissen,
ja,
wie
genau
du gesagt hast. Und dann verlierst du die Grandezza der Weite. Ja? Oder dieses Wut.
Das Buddha-Bewusstseins, was du gemeint hast, diese Sicht von oben.
Richtig. Oder wie Padmasambhava, einer meiner Lieblings-tibetischen Meister, sagt, im unendlichen Mandala des Raumes haben alle Phänomene leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Und so weiter. Das geht weiter noch, das Gedicht. Also, alle Phänomene. Die Entscheidungen der Beamtenschar in Brüssel ist ein Phänomen. Hat Platz in der Weite. Das Wasser hat Platz, wir haben Platz, alles hat Platz. Und da ist immer noch Raum.
Ja.
Wenn wir jetzt uns schrumpfen auf die Wut, sehen wir die Weite nicht mehr. Und dann wird die Wut zum Leiden.
Weil wir dann nur sehen, wie schlecht es ist und
richtig,
nicht,
richtig,
und nicht, dass es noch was anderes
ist. Richtig. Das verengt deinen Fokus.
Aber in mir ist es so richtig.
Aber das war jetzt die eine Seite,
okay,
wo es gibt, und die andere Seite, wo es gibt, und das ist genauso schrecklich, finde ich, ist, wenn man sich zurückzieht oder flieht in, ach, es ist ja alles in Ordnung.
Schönreden.
Das ist, das nenne ich Advaitismus.
Vom Advaita?
Ja, Ismen sind ja nie gut. Das ist nicht Advaita, sondern das ist Advaitismus.
Okay,
habe ich erfunden, das
okay.
Wort.
Weil das so, wie bist du auch auf Advaitismus gekommen?
Weil das bereits wieder ein Missverständnis von Advaita ist.
Okay, das würde ich gerne näher wissen, was du damit meinst.
Damit meine ich Ramana zum Beispiel.
Ja.
Ramana Maharshi, der große Meister aus Südindien, der Ende 19. bis Mitte 20. Jahrhundert gelebt hat und eine ganz wesentliche Figur war diese Sichtweise des Advaita auch uns Menschen im Westen zugänglich zu machen, war selber ein Mensch, der ganz genau geschaut hat, wie die Dinge laufen. Der ist jeden Tag in die Küche gegangen in seinem Ashram und hat das Curry abgeschmeckt.
Okay. Also der hat das schon gewertet und das anders gewollt. Mhm. Hat nicht gesagt, alles ist gut, wie es ist.
Egal, wie es schmeckt, das Curry ist ja sowieso alles gut.
Und das ist Advaitismus für dich.
Richtig. Mhm. Wenn Ramana nur auf seinem Sofa gesessen wäre und sich um nichts gekümmert, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar.
Okay.
Verständlich.
Ja, und jetzt würde ich gerne, jetzt kommt bei mir diese Frage, also ich verstehe, dass ich diese Sicht einfach nicht nur auf meine Wut, sondern auf das Ganze richte und eben auch sehe, dass Gott auch diese dunkle Seite sich auch so äußert, aber und jetzt weiter, ich habe das Gefühl, ich leide immer noch. Ich möchte immer noch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Oder muss ich einfach zusehen, mit dem Takt dieser Gesellschaft da halt meinen Weg finden?
Ich will auch bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist immer ganz beieinander politisch getrachtet.
Klar, das wäre ja auch ein Segen für alle Menschen. Aber es ist halt jetzt gerade nicht so.
Ich glaube aber, dass es dahin geht. Und wir brauchen Geduld. Ja, wir brauchen Tatkraft und Geduld.
Aber was mache ich, wenn ich jetzt da zu Hause sitze, also ich spreche jetzt auch für andere Familien und einfach irgendwie nicht weiß, wie ich mein Geld für den nächsten Monat reinbekomme zum Beispiel. Was erzähle ich denen, wie finden die ihren inneren Frieden sozusagen mit den Bedingungen in der Gesellschaft? Das ist so meine Frage. Da würde es ja helfen, Advaitismus, mich hinsetzen und sagen, alles ist gut.
Aber die Schulhefte für deine Kinder auch nicht gekauft.
Ja, genau.
Das ändert gar nichts.
Also meine Lösung ist halt, okay, dann muss ich mit dem Takt der Gesellschaft mitgehen und mich diesem Zwang aussetzen, Dinge zu machen, die ich vielleicht gar nicht machen will, einfach damit ich versorgt bin zum Beispiel.
Wird dir wahrscheinlich erstmal nichts anderes überbringen.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass du dein Ideal verlieren musst.
Okay.
Ein Ideal ist aber nicht, es wäre, wie soll ich sagen,
also den Blick fürs Große, meinst du?
Na, auch deinen Blick für das Richtige.
Mhm.
Und wie es schöner wäre für die Gesellschaft oder Familien wie deine.
Mhm.
Das musst du nicht aus den Augen verlieren. Aber es gehört ja zur Qualität eines Ideals, dass es nicht jetzt ist.
Okay.
Ja, sondern etwas, wo wir hinstreben.
Mhm. Mhm.
Und das gehört ja dazu.
Mhm.
Wenn wir uns einbilden, es müsste jetzt schon sein, das ist nicht die Qualität eines Ideals. Also du musst akzeptieren, so wäre es. Richtig, und ich unternehme, was in meinen Möglichkeiten ist, die können groß oder klein sein, damit es in die Richtung geht, aber es ist etwas, was die Zukunft betrifft und vielleicht erst meine Kinder erleben oder meine Enkel.
Mhm.
Aber stell dir vor, deine Enkel hätten das. Ist doch wunderbar.
Mhm.
Dann hat sich alles rentiert, was du dafür gemacht hast.
Ist es auch so, dass wenn ich mich hinsetze, keinen Fokus auf dieses Ideal habe oder wenn ich vielleicht auch sage, ach, alles ist gut, wie es ist, ist es dann so, dass sozusagen die globale Energie, also dieses Wunsches auch dann nachlässt und vielleicht dann alles noch träger wird?
Kann gut sein. so ein guter Gedanke.
Deswegen ganz wichtig, diesen Fokus einfach zu haben.
Ja.
Und trotzdem hier einfach seinen Weg zu finden, so wie es jetzt gerade ist.
Ich glaube, das ist richtig. Kürzlich ein Interview gelesen mit einem Dirigenten. Ich weiß nicht mehr welcher. Und da fand ich total schön. An irgendeiner Stelle hat er gesagt, wir machen uns gar keine Vorstellung, wie stark unsere Gedanken sind. Und deshalb weigert er sich, permanent an schlechte Dinge zu denken.
Mhm.
Er will bei dem Schönen bleiben, was natürlich für einen Musiker auch sehr passend ist. Er ist ja kein Politiker oder Sozialarbeiter, sondern Musiker. Fand ich einen schönen Gedanken. Ich glaube schon, dass da Kraft drin ist.
Und was hast du so als Botschaft in diesem Buch da den Menschen mitgegeben, dass sie einfach den Fokus auf die Gesellschaft auch haben und da auch, was weiß ich, Unterschriftensammlungen mitmachen oder?
Die kleinen Dinge, die uns wirklich möglich sind. Also.
Die zur Veränderung beitragen würden.
Richtig.
Ja.
Und nehmen wir, sind sehr viele. Wir sind über 7 Milliarden, glaube ich, inzwischen. Und niemand von, oder nur ganz wenige, sind mächtig.
Ja.
Und dann denken die vielen, sie müssten mächtig sein, um was machen zu können. Und das ist aber nicht richtig, weil auf unserer Seite ist die Menge. Und ich stelle mir immer vor, das ist so ein Ideal, was ja nicht der Fall ist. Wenn jeder von uns, oder von mir aus bloß die Hälfte, 3,5 Milliarden, gucken, dass jeden Tag irgendwas ein bisschen schöner ist. Was glaubst du, was dann passiert? Und das kann sein, der eine hebt eine weggeworfene Zigarettenschachtel auf vom Boden, auf der Straße, der andere pflanzt eine Blume heute, der andere putzt mal in den Ecken. Also nicht jetzt die großen Dinge, sondern jeder dieses ganz Kleine, was uns tatsächlich möglich ist, heute. Und dann kommt unglaublich viel zusammen. Und jeder von uns hat dann auch das, also wir kommen, kämen, lassen wir noch Konjunktiv, wir kämen dann auch auf die Seite des Erfolgs innerlich. Also ich habe ja heute das oder jenes. So was Kleines zum Beispiel, ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall hier in Mitteleuropa eine Macht als Verbraucher haben. Also diese berühmte Abstimmung mit dem Einkaufswagen. Was ja auch nicht immer einfach ist, weiß ich selber.
Was ist das für eine Abstimmung mit dem Einkaufswagen?
Was kaufe ich und was kaufe ich nicht?
Genau.
Hat Einfluss auf die Wirtschaft. Also wenn viele zusammenkommen.
Ja.
Und die Wirtschaft ist das, was Macht hat. Das ist ja nicht mehr die Politik, nicht wirklich.
Nee. Aber die wirkliche Macht haben ja wir. Das ist ja, das ist auch, was du in dem Buch wahrscheinlich dann deutlich machst, ne? Dass die wirkliche Macht eigentlich bei uns liegt, die wir gar nicht in die Hand nehmen.
Na, sagen wir mal, auch wir haben eine wirkliche Macht.
Ja.
Nicht nur wir, also auch wir haben wirkliche Macht.
Ja.
Und fühlen uns aber so oft ohnmächtig.
Eben.
Und da stimmt was nicht.
Ja.
Ja. Und dieses, wo unser eigenes Gefühl, wenn man es genau betrachtet, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, da ist dann ein Punkt, wo wieder spirituelle Praxis nötig ist, das nicht einfach in das Fahrwasser des Gefühls zu rennen, das man ja schon gut kann und geübt hat, und wütend war man schon oft.
Ja, ja, ja.
Sondern sich es genau anzugucken, was ist das? Ist es gerechtfertigt oder nicht? Was ist die Quelle davon? Bin ich wirklich so ohnmächtig, wie ich mich fühle, zum Beispiel? Oder nütze ich nur die anscheinend so kleine Kraft und Macht, die ich habe, nicht aus? Wenn ich dann feststelle, ich hätte doch ein bisschen Macht und mit meinen Nachbarn zusammen noch ein bisschen mehr. Dann ist mir wieder die Frage der Umsetzung. Bleibe ich dabei stehen, es festzustellen oder will ich es auch aus?
Und das, meinst du, kann man wirklich in diesen kleinen Sachen machen?
Nicht nur, es gibt große und kleine Sachen.
Na klar.
Aber die kleinen kann man mal auf jeden Fall machen.
Die kleinen sind, ist schon mal für jeden möglich.
Ja.
Und es, also meine Erfahrung ist, dass wenn man so eine Unterschriftensammlung unterschreibt, das ist ein gutes Gefühl.
Ja, geht mir auch so.
Ja. Also da hat man so, ja, da tut sich was zusammen und tun sich Leute zusammen. Und das ist so, wie man hat jetzt auch einen Beitrag geleistet. Das fühlt sich gut an. Ja. Oder den Müll zu trennen oder so. Ja. Naja.
Ja.
Ja. Ich würde gerne nochmal zu diesem Advaitismus zurück. Wenn ich in diesem verharre, alles ist gut, alles ist gut. Ich habe da auch für mich mal so reingespürt. Dann kommt so ein sowas von Sinnlosigkeit. Weil ja. Da habe ich habe nämlich auch manchmal diese Frage: Was soll ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Also so ich merke, wenn ich das für mich nicht habe, so eine gewisse Motivation, dann wird's schwieriger für mich. So in meinem inneren Frieden.
So ein Grauschleier. Alles. Und wenn dieser Grauschleier kommt, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Dann bist du irgendwo abgekippt.
Ja.
Innerlich.
Ja. Und ich habe nämlich bei dir auf der Seite so ein schönes Zitat gefunden zu dieser Frage. Da hast du geschrieben, die eigentliche Frage ist, was will das Leben von mir und nicht, was will ich vom Leben? Was kann ich beitragen? Würdest du das, kannst du das näher beschreiben? Ist das irgendwie, also dass das vielleicht meine Frage beantwortet, warum bin ich hier, was ist der Sinn, warum...
Okay, ja, das finde ich wichtig. Also das, was will das Leben von mir? Das hat übrigens Samuban sagt das auch. Wobei das, was das Leben von mir will, kann ja sehr unterschiedlich sein für jeden Einzelnen. Das heißt nicht, dass ich etwas Großes sein muss oder Interviews geben muss. Oder,
nein.
Aber es ist wichtig, dazu zu sagen.
Ja.
Weil so viele Menschen suchen immer nach ihrem sinnvollen Beruf. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass das Leben von mir will, dass ich Schnee schipp.
Oder meine Mutter pflege.
Dann meine Mutter pflege oder...
Was für ein großer Sinn im Prinzip. Ja, wie wertvoll.
Also es geht nicht darum, dass jetzt jeder Arzt, Heilpraktiker, Psychotherapeut oder Guru wird.
Okay.
Weil das jetzt das große Sinnvolle wäre. Es geht einfach nur darum, dass jeder seinen kleinen Beitrag an seinem Platz tut. Und dafür ist es schnurzpieps, egal was mein Beruf ist. Es geht ja mehr um die Qualität dessen, was ich tue. Mhm. Verstehst du?
Absolut, ja. Genau. Also es muss nicht im Außen fürs Ego was Tolles sein, sozusagen.
Richtig. Mhm. Oder das, was man halt gerade denkt, dass es so super sinnvoll wäre. Muss es ja gar nicht sein.
Mhm. Eigentlich hat ja fast jede Tätigkeit einen Sinn.
Ja.
Ja.
Mit gewissen Ausnahmen.
Und ist es jetzt eher der, ist es jetzt eher diese Tätigkeit, also das immer, bei mir kommt immer noch die Frage, okay, ich bin hier auf der Erde, weil ich meine Kinder großziehen soll. Das klingt immer noch so sinnlos für mich. Oder bin ich hier, um zu wachsen?
Wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Schön.
Ja. Also es ist jetzt nicht total sinnlos, aber...
Wieso sagst du da oder?
Na, oder gibt's noch, bin ich hier, weil meine Seele wachsen soll?
Wieso oder? Wieso kannst du denn nicht deine Kinder großziehen und wachsen?
Das geht auch natürlich
und?
Zusammen. Ja. Ja. Ja.
Also da hat jetzt dein... Also das ist jetzt zum Beispiel ein Klassiker und sehr hilfreich.
Mhm.
Dein kleiner Geist hat jetzt da eine Weiche dir hingestellt, wo überhaupt keine ist. Mhm. Und sagt, entweder dies oder jenes. Ja, warum denn? Ist doch beides.
In der Tätigkeit kann ich wachsen.
Ja. Aber nicht nur in der Tätigkeit. Jetzt sind sie ja gerade nicht da, die Kinder zum Beispiel. Und du wächst trotzdem, glaube ich, gerade. Mhm. Und du wächst auch, wenn du spazieren gehst an der Isar. Und wenn du einfach Freude am Leben hast. Oder mit deiner Mama ratscht. Mhm. Alles das. Nicht so viele Oders, mehr uns. Hm.
Und wie ist das für dich, wenn bei dir die Frage kommt, warum bin ich eigentlich hier, was mache ich hier auf der Erde? Also
ich hatte schon lange nicht mehr die Frage. Okay. Das heißt nicht, dass ich die Antwort habe. Bei manchen Sachen ist es ja so, dass in unserer Entwicklung, wenn die keine Antwort kriegen, sondern die Frage verschwindet.
Wenn ich keine Antwort bekomme, verschwindet die Frage?
Nein, nicht so. Sondern eines Tages wunderst du dich, dass die Frage schon lange nicht mehr da war.
Ja.
Dann fragst du dich, habe ich die Antwort? Und stellst fest, nö, Antwort habe ich eigentlich gar nicht. Aber die Frage ist nicht mehr da.
Was bedeutet das?
Das ist wunderbar.
Also es ist nicht mehr, was dich grämt oder was dein Geist irgendwie beschäftigt also hält.
Ich kann natürlich der Frage folgen, muss aber jetzt ein bisschen zurückspulen sozusagen, biografisch. Weil ich, so wie ich das jetzt als Mensch, die Frage taucht schon lange nicht mehr auf.
Aber taucht sie nicht auf, weil du deine Beschäftigung hast, ja, weil du sozusagen deine Berufung hast?
Nee, die hatte ich ja vorher auch.
Und trotzdem tauchte die Frage auf.
Ja.
Ah, das ist spannend.
Du brauchst nicht glauben, wenn du Medizin studiert hast und sogar gut bist als Ärztin.
Und auch das gerne machst.
Und auch das gerne machst, dass deswegen die Frage verschwindet.
Das habe ich aber gedacht.
Nein, das ist eben nicht so. Das kann ich dir bezeugen.
Okay, also selbst wenn ich jetzt meine Aufgabe finde und selbst wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich in meinem Leben jeden Tag so tue, das ist ja spannend. Mhm. Also was ist das denn? Warum taucht das auf? Warum ist das eine wieder so was, wo uns der Ego da irgendwie austrickst? Weil er uns
also Ego ist so ein Wort, das ich jetzt in so einem kurzen Interview gar nicht so gern verwende, weil es so schlecht definiert ist. Mhm. Da bräuchte man jetzt eine Viertelstunde, um erstmal
was Ego
klar zu sein, worüber wir gerade sprechen, wenn wir dieses Wort benutzen. Mhm. Weil es wird ständig anders.
Wie würdest du das bezeichnen, wenn immer diese Frage, immer dieses im Geist halt diese Beschäftigung mit diesem Thema, wie würdest du das dann bezeichnen? Was ist das dann?
Ganz spontan würde ich sagen, das ist Dummheit.
Okay.
Also Dummheit in dem Sinn, den Buddha sagt, Buddha nennt es Verblendung. Und diese Verblendung, die Wurzel, der Wurzel allen Leidens ist, noch weit vor Hass und Gier, kommt ja erst die, dass wir nicht, die Verblendung, die verhindert, dass wir direkt sehen. Also wenn da keine Lücke ist zwischen, also jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt anstrenge, kann ich mich bemühen, mich zu fragen, was soll denn das? Ich sitze hier auf einem Sofa in Geretsried bei einer sehr netten Dame und gebe ein Interview für Internetfernsehen. Also ich könnte mir schon fragen, was mache ich eigentlich hier? Tue ich aber nicht. Tue ich nicht. Sondern ich sitze hier und nehme wahr, was ist jetzt. Übrigens, zum Beispiel haben wir ja einen Wecker, der macht immer so Duck. Duck, wäre vielleicht gar nicht schlecht, den raus.
Willst du den wegstellen?
Fällt mir dabei auf, wenn ich meine die Achtsamkeit da.
Okay.
Und wenn ich einfach hier sitze und das tue, was jetzt ansteht zu tun, und gleichzeitig zum Fenster rausschaue, das darf ich auch, und sehe die wunderbaren, beschneiten Bäume. Also, dann ist es mir, es fallen alle Puzzleteile einfach an ihren Platz. Inklusive meiner. Also, du bist jetzt am richtigen Platz und ich bin am richtigen Platz. Und das Video nur der Wecker nicht.
Der stört.
Der stört nur. Und das darf ich auch sagen.
Ja.
Ich sage nicht, es ist alles perfekt.
Genau.
Weißt du? Sondern es ist prinzipiell richtig und wir machen das Richtige und es ist alles in Ordnung. Und ich muss nicht wissen, jetzt im Moment, wie viele Menschen das sich angucken werden und ob es einen Sinn hat und ob ich das Richtige gesagt habe und ob es richtig ankommt und was es für Folgen haben wird und ob die Welt dann besser ist hinterher. Muss ich gar nicht fragen. Weil ich jetzt genau in dem Moment den Geschmack von Richtigkeit wahrnehmen kann. Es könnte auch anders sein. Ich kenne auch Situationen, wo dieser Geschmack von Richtigkeit nicht da ist, dann gehe ich.
Wecker ist weg.
Ja, jetzt ist noch richtiger.
Okay. Also im Prinzip zusammengefasst für mich jetzt kann man sich auch das Leben zergrübeln.
Zu was?
Zergrübeln. Also
zergrübeln,
immer,
oh ja.
Ja.
Das hat noch keinem geholfen.
Ja. Also das ist im Prinzip dieses permanente Rumforschen, wo es vielleicht keine richtige Antwort gibt oder die Antwort so oder so sein kann. Es ist besser, den Fokus einfach auf dieses zu setzen, was ist denn eigentlich jetzt? Wie geht's mir mit meiner Aufgabe oder mit meinem Leben? Und
was ist der eine winzig kleine Schritt, den ich jetzt machen kann? Für mich und fürs Ganze. Oder für mich und die Kinder. Oder also bei mir schon meistens dieses für mich und.
Die Außen.
Ja, das heißt
deine Umgebung.
Für mich und mein Mann.
Genau.
Für mich und meine Wohngemeinschaft. Für mich und meine Nachbarn. Muss er nicht auch das nicht groß sein? Muss er nicht gleich für die ganze Welt sein?
Ja.
Und jetzt gerade zum Beispiel weiß ich ganz sicher, dass auf jeden Fall, egal was aus diesem Video, ist ja gar kein DVD, na, also aus dieser Aufnahme wird, was Fakt ist und es ist direkt wahrnehmbar, ist, es ist jetzt richtig für mich und dich.
Genau.
Also ich kann ja direkt wahrnehmen, dir tut's gut, was wir reden.
Und da ist
und es reicht.
Genau, es ist nicht wichtig, ob jetzt die anderen das auch gut finden oder ob das Ganze einen Sinn macht und überhaupt.
Also angenommen, wir haben einen technischen Defekt und was weiß ich, und es funktioniert nicht das, was wir vorhatten, dann weiß ich trotzdem, dass das jetzt einen Sinn hat. Und mehr Sinn brauche ich nicht. Warum doch nicht gleich fürs ganze Leben? Es reicht doch, wenn das jetzt Sinn hat.
Das finde ich gut. Ja, das finde ich schön, dass du das jetzt mal so dargestellt hast.
Und so gehen wir dann von Moment zu Moment und dann schauen wir wieder.
Ja.
Damit bleiben wir auch flexibel und offen und können ja auch, wenn ich jetzt sagen würde, es ist der Sinn meines Lebens, mit Sabine zu sprechen, Ja, dann müssten wir jeden Tag miteinander reden. Das wäre dann ja wahrscheinlich doch zu viel.
Ja, ja, ja.
Muss er nicht gleich mal gleich so ein großes Ding draus machen?
Genau, das ist dann festgefahren auch oder unflexibel. Es kann sich ja was Neues auftun.
Du kannst, glaube ich, heute Abend ins Bett gehen und dir sagen, oh ja, heute war was Sinnvolles. Mhm. Und ich auch. Mhm. So, ja. Und das Ganze hat dann eine Stunde gedauert und die restlichen 23 können wir freinehmen vom Sinn.
Essen macht auch Sinn.
Essen macht
auch Sinn. Schmeckt. Und es ist irgendwas Schönes für mich, was ich dann mache.
Richtig, es werden noch viele Sinn. Das war jetzt ein Witz.
Ja, ja, ja.
Weil es werden ja noch ganz viele sinnvolle Sachen heute passieren.
Ja, ja, ja.
Und es werden aber auch ein paar Sachen heute noch passieren, wo ich sage, na, das ist aber doch. Warum jetzt das? Das hätte es doch jetzt nicht gebraucht oder so. Ja, okay, das buchstet dann ab und.
Da hilft Advaitismus.
Pragmatismus.
Okay, also gelassen hinnehmen.
Ja. Hm. Das ist halt dann auch noch.
Würdest du sagen, dass hinter, also ich kenne Menschen, die hinter jedem, was passiert, gleich einen Sinn oder eine Aufgabe oder eine Lektion sehen?
Das ist zu viel.
Da würden wir wahnsinnig
werden. Das ist absolut zu viel. Immer eine gesunde Mitte.
Also in dem Moment, wo es uns auch der Gedanke kommt, dass da was ist, aber wir müssen nicht die ganze Zeit durch die Gegend gucken.
Um Gottes Willen.
Ja.
Was will mir dies sagen, was will mir jenes sagen? Also wäre es verrückt.
Ja.
Nein, so ist das. Nicht gedacht.
Dann kommt mir noch eine Frage zu dem, weil du so gesagt hast, du hast das so reingespürt, wie das jetzt sich hier anfühlt. Und ich habe so eine Frage zwischen, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber irgendwie passt es rein. Es gibt ja Intuition und die Gefühle. Sind meine Gefühle die Intuition? Wo ist da der Unterschied?
So,
oder gehört das zusammen?
Die Neurophysiologen gerade am Forschen, aber das ist noch nicht raus.
Und aber was würdest du sagen für dich?
Nein, das geht nicht so einfach. Es gibt ja solche und solche Gefühle. Es gibt...
Man kann ja sich, die Situation kann sich ja zum Beispiel ungut anfühlen. Ist das jetzt...
Ist kein Beweis für irgendwas.
Ist kein Beweis für eine Intuition. Also ist das jetzt Intuition? Also Intuition ist für mich so die, Verbindung zu meinem göttlichen Anteil, die mir irgendwie den Weg weist. Ist das durch die Gefühle?
Es äußert sich vielleicht manchmal in Gefühlen, aber ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein.
Weil die Gefühle sind ja auch geprägt von unserer Vergangenheit, ne, was wir erlebt haben.
Von unserer Vergangenheit, von unserem philosophischen System, von unserem, von unserer Sicht der Dinge, von unseren Gedanken. Selbst wir prägen ja rückwärts noch die Vergangenheit. Ja. Das weiß man inzwischen.
Ja.
Also du denkst, es war so und so. Und es kann aber auch anders gewesen sein, weil du es inzwischen in deinem Hirn anders verwurstet hast.
Okay.
Da gibt es Studien drüber.
Weil du es ganz anders wahrgenommen hast als vielleicht jemand Außenstehenden.
Nein, im Nachhinein passiert das.
Das ist um.
Das weiß man inzwischen. Ja, du kannst dich nicht mal verlassen auf deine eigene Erinnerung. Es könnte auch anders gewesen sein. Und zwar auch bei gravierenden Dingen. Da gibt es Studien drüber, die sind verblüffend. Du kannst dich nicht drauf verlassen. Und Gefühle kommen und gehen und können heute anders sein als morgen. Kein verlässliches Instrument.
Und wie kann ich dann, weil für mich ist diese Intuition ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben. Ich würde gerne so intuitiv durchs Leben gehen, weil ich weiß, dass die Intuition eigentlich sofort in der ersten Sekunde entscheidet, was gut oder schlecht für mich ist. Aber wie?
Das ist noch vor dem Gefühl.
Okay, das ist jetzt doch ein Punkt.
Das hast du gerade selber gesagt. So in der ersten Sekunde, da hast du das noch gar nicht aufgebaut.
Aber das heißt doch dann, dass die Intuition vielleicht doch ein bisschen Einfluss auf das Gefühl danach hat.
Kann sein. Weiß ich nicht genau.
Das wollte ich jetzt
wissen. Das ist, glaube ich, noch nicht. das ist noch nicht hinlänglich erforscht. Und weil die Neurophysiologie ist da an ganz wichtigen Sachen dran gerade. Und da würde ich jetzt lieber warten, bis Ergebnisse da sind und nicht irgendwas postulieren, weil sich es für mich gerade so anfühlt.
Ja, ja. Wie gehst du damit um? Bist du jemand, die intuitiv entscheidet?
Mal so, mal so.
Okay.
Ich kann auch sehr planerisch sein. Ich liebe Excel-Tabellen und Outlook. Ist ganz unterschiedlich.
Aber so Entscheidungen im Leben, fällst du die intuitiv?
Mal so, mal so. Ich habe unterschiedliche Instrumente.
Ja.
Wir haben eine Intuition, wir haben auch einen Instinkt.
Ja. Aber der ist ja...
Der kann auch richtig sein.
Ja.
Oder falsch. Und wir haben auch logisches Denken. Und welches Instrument jetzt gerade zum Zuge kommt, ist unterschiedlich.
Das hätte ich gerne wissen wollen, wie ich immer meine Intuition zur Hand nehme. Wie ich da, wie ich da Zugang drauf...
Das ist gar nicht immer das richtige Instrument. Manchmal, aber nicht immer. Oder oft, aber nicht immer. Wenn du jetzt zum Beispiel... ich könnte mir vorstellen, dass du ja so ein bisschen Essensplan machst für die Woche. Da zum Beispiel kommen wahrscheinlich mehrere Instrumente zusammen. Also du hast die Intuition heute oder die Lust heute auf Spinat. Also überlegst du, ach, könnte man mal wieder Spiegeleier mit Spinat machen. Gut, das ist das eine und sicher wichtig. Das andere ist aber zum Beispiel auch das Geld. Du kannst jetzt noch so viel Intuition haben, du willst heute 50 Austern schlürfen. Wenn du sie nicht kaufen kannst, dann hilft dir die Intuition nichts. Und dann wird deine Vernunft sagen, na Sabine, das muss aber jetzt doch nicht sein. Und Austern für die Kinder, na also. Und dann wird die Vernunft siegen. Und das ist auch richtig.
Ja.
Weil es halt da auch Fakten gibt, die, auf die die Vernunft eher Zugriff hat als die Intuition. Und die können zusammenarbeiten. Auch das ist nicht oder, sondern ist ein Miteinander.
Ist halt auch ein Instrument im Körper, was auch einfach oder zusammenarbeitet.
Deine Intuition oder irgendwas in dir sagt dir, also heute möchte ich unbedingt Erdbeeren. Dann sagt dir deine ökologische Vernunft, es ist Januar. Es wachsen gerade keine Erdbeeren in Deutschland. Ich kann sie wohl kaufen, aber die kommen dann aus Chile. Und das ist dann nicht mehr die Intuition, das ist deine Vernunft, die sagt, nee, also Flugware aus Chile passt nicht zu meiner inneren Einstellung. Also gibt es heute keine Erdbeeren. Verstehst du?
Ja, vielleicht muss man es auch gar nicht so mit dem Hirn auseinanderklamüsern.
Exakt.
Ja.
Wieder.
Vielleicht ist das wieder so eine Grübelei.
Die am besten funktioniert es ja, wenn wir die uns gegebenen Werkzeuge arbeiten lassen.
Ja.
Und die Intuition und die Vernunft sind beides göttliche Gaben. Und die können gut miteinander.
Zu dem Thema habe ich auch noch eine Frage. Mir hat mal einer bei den Interviews gesagt, jedenfalls habe ich so verstanden, dass wenn wir eine Entscheidung fällen, die eigentlich schon bevor wir handeln, also bevor wir sie fällen, schon entschieden ist. Hast du das schon mal gehört?
Das ist Entschmachen. Und das geht richtig um in der Szene und ist
Das ist nicht deine Erfahrung.
Das hat nichts mit Erfahrung zu tun, sondern da wurde das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie falsch interpretiert.
Okay.
Das ist einfach nicht richtig. Die Studie sagt, also man kann ja hier so Elektroden anbringen, ja, und oder auch mit PET-Untersuchung, also mit Kernspinnen und markierten Glukose feststellen, in welchen Hirnregionen gerade ein Reiz ist.
Ja.
So. Und dann war die Studie irgendwie so aufgebaut, es ging darum, was zu entscheiden. Greife ich nach dem roten Würfel rechts oder dem blauen Würfel links? Also das habe ich mir jetzt ausgedacht, ja, aber so in der,
ja,
Art.
Ja.
Und gleichzeitig wird geguckt, was im Hirn passiert. Die Feststellung der Studie war, dass es einen Hirnimpuls gibt, bevor der Mensch greift. Aber was heißt denn das? Das heißt doch...
Das ist doch normal.
Exakt.
Aber in welcher Szene geht es um? In der medizinischen? Weil
nein,
ich habe das jetzt auf
der
Satsang-Szene.
Ja. Satsang-Spiri-Eso-Szene.
Also da... Also
das ist nicht korrekt.
Also
und auch in manchen renommierten Zeitungen ist es falsch interpretiert worden. Und ich habe mir dann die Studie... Ich habe mir das angeguckt und gesagt, nee, was die festgestellt haben, ist einfach nur, dass bevor der motorische Impuls kommt, der Impuls in den Regionen des Hirns, wo, das heißt, jetzt strecke den rechten Arm aus.
Muss ja vorher im Hirn was sein.
Richtig.
Okay. Also für mich war damals die Botschaft so ein bisschen, alles ist... entschieden, alles ist geführt, ich habe keine Gewalt, also keine Macht, keine Freiheit darüber.
Das ist nicht richtig.
Weil das hinterlässt bei mir wieder, und da kommt schon wieder der Bogen zu dem davor, so eine Sinnlosigkeit.
Und es stimmt nicht.
Also die Sinnlosigkeit des Daseins entsteht dann bei mir wieder, weil wenn ich sowieso alles irgendwie...
Das wieder aus, das ist richtig... Eine Fehlinterpretation einer wissenschaftlichen Studie. Das ist nicht so. Und darüber hinaus ist so auch nicht meine Erfahrung. Sondern meine Erfahrung ist ganz einfach. Es gibt Dinge, die wir entscheiden können, und es gibt Dinge, die wir nicht entscheiden können. Beides kommt vor.
Was meinst du zum Beispiel, was wir nicht entscheiden können? Du meinst zum Beispiel die Gesetze in der Gesellschaft?
Du kannst nicht entscheiden, ob du sterben willst oder nicht. Das ist ja eine ganz gravierende Sache.
Ja.
Das kannst du nicht entscheiden. Und auch noch nicht mal wann.
Aber es gibt doch spirituelle Meister, die wissen, wann sie sterben. Dann klingt das, als würden sie das auch ein bisschen selber entscheiden.
Nee, nicht selber entscheiden. Wissen vielleicht... nicht entscheiden.
Okay.
Und natürlich, angenommen, du bist eine junge Mutter. Ich greife einfach immer auf dich als Beispiel. Ist das in Ordnung?
Ja, absolut.
Du bist eine junge Mutter. Und angenommen, du wirst jetzt schwer krank, was du nicht wirst, keine Angst.
Das ist ein Beispiel.
Nur ein Beispiel. Dann wird dein Muttertrieb und Instinkt dazu führen, dass dein Immunsystem und dein Körper wird alle Kraft aufbringen, diese Krankheit zu überstehen, weil du für deine Kinder sorgen willst.
Absolut.
So. Und dadurch wirst du dein Sterben hinauszögern. Wenn du eine alte Frau bist, die das Gefühl hat, na, keiner braucht mich mehr oder wie auch immer, wirst du schneller sterben. Das ist klar. Also das hat einen Einfluss drauf. Aber gestorben wird trotzdem, und auch alle taoistischen Meister, die von ewigem Leben reden, sind gestorben. Das passiert einfach. Also das kannst du zum Beispiel nicht entscheiden. Du kannst auch nicht entscheiden, ob es heute noch schneien wird oder nicht. Was vielleicht auch ganz wichtig ist.
Also ich glaube, dass wir einen globalen Einfluss auf die Sachen haben. Also wenn genug Menschen... eine, was weiß ich, schön Wetter wünschen, dann kann es durchaus sein, dass es eher... Meinst du nicht?
Glaube ich nicht. Nein. Nee. Das glaube ich nicht.
sozusagen das Unterbewusstsein oder das Bewusstsein der Masse der Menschen führt auch oft dann zu einem bestimmten Ergebnis.
Aber nicht, was das Wetter angeht.
Okay. Aber das Wetter ist doch auch im Prinzip Gott. So wie wir. Ist es nicht damit verbunden?
Es folgt seinen eigenen Gesetzen.
Die Sonne.
Also es wird nicht passieren, auch wenn sich alle Menschen entscheiden und sich hinstellen heute und sagen, so, jetzt machen wir mal kurz die Sonne aus, dann wird die nicht ausgehen. Das geht nicht. Also, aber zurück zum Einfachen. Das Einfache ist immer gut. Auch da gibt es kein Entweder-Oder. Es ist nicht so, dass entweder alles vorherbestimmt ist oder du für alles verantwortlich, sondern es ist beides. Es gibt Dinge, für die du verantwortlich bist und wo du auch die Entscheidungsgewalt hast. Und es gibt Dinge, die dir aufgesetzt sind. Jedermann, glaube ich.
Ja.
Beides gibt's.
Hast du für dich das Gefühl, dass dein Leben geführt ist, dass deine Führung ist, eine göttliche Führung? Oder hast du das Gefühl, das ist alles sowieso nur du? Also du steuerst das
Leben. Wie gesagt, beides.
Okay. Ja. Ja, es fühlt sich gut an, weil es ist ja auch beides vorhanden, dein freier Wille und eben das göttliche, die Führung.
Richtig.
Ja. Ja.
Also zum Beispiel, wenn die Entscheidung ansteht, auf welche Schule sollen die Kinder gehen, dann hast du da eine mehr oder weniger freie Entscheidung. Es gibt sicher auch Schulen, die du dir nicht leisten kannst oder so. Also da ist es schon wieder begrenzt. Mhm. Also es mischt sich ja schon in dem einen. Und dann gibt es auch immer noch eine Auswahl und du entscheidest. Du wirst wahrscheinlich deine Kinder mit einbeziehen. Da kannst du dich aber später nicht drauf rausreden. Weil die sind klein und du hast mehr Überblick. Deshalb, du hast die Entscheidungsgewalt und die Verantwortung. Das zum Beispiel.
Aber du kannst es dann
nicht.
Ja, und dann kriegst du die Zusage von einer Schule und darüber hast du dann keine.
Das
vielleicht
dann
von der und nicht. Das ist dann die Führung. Du kriegst es vielleicht von der Schule A, aber nicht von der
gleich,
B.
Nennst doch nicht gleich Führung.
Sondern?
So, und das ist dann einfach etwas, worüber du nicht die Entscheidungsgewalt hast. Was es dann ist, könnten wir ja erstmal offen lassen.
Ja. Warum nicht Führung?
Das ist mir zu eng gerade. Könnte auch Karma sein, zum Beispiel.
Ach, mit Karma habe ich ja so meine Probleme.
Ja, aber sag mal, es gibt auch dieses Konzept zumindest. Es könnte das sein, es könnte das sein, du weißt das nicht.
Aber das hat es nicht mit der Führung zu tun, das Karma, um mein Karma zu...
Naja, wenn du sagst Führung, dann muss da ja jemand sein, der führt. Da gehen die Meinungen aber auseinander, ob es diesen jemand gibt oder nicht. Fakt ist, wir wissen es nicht. Wieso nicht einfach das, worauf unser Geist keinen Zugriff hat, offen lassen und sagen, ich weiß es nicht. Das kann manchmal sehr weise sein, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt Situationen und Fälle, da kann ich entscheiden. Und bin verantwortlich und es gibt Situationen, da kann ich nicht entscheiden und bin auch nicht verantwortlich. Was dann des Agens ist oder die treibende Kraft in diesen Fällen, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Vorstellungen in verschiedenen Religionen dazu. Die stehen irgendwie gleichwertig neben oder miteinander. Aber wirklich Wissen im Sinn von hier ist ein Glas, du das nicht.
Mhm. Und dann wären wir auch wieder bei dem Punkt, dass wir es wieder zergröbeln könnten. Ja? Ist es jetzt Karma? Ist es jetzt irgendwie, ich soll was lernen?
Und wir nehmen uns selber die Freiheit. Weil ich habe für diese Fälle, wo ich ja erstmal offensichtlich nicht die Entscheidungsgewalt habe, habe ich ja immer noch die Möglichkeit zu beten. Zum Beispiel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das macht. Aber ich darf das.
Ist für dich beten, bitten?
Ich darf auch bitten, ja. Ist beten kann verschiedenes sein.
Wie, was ist für dich beten? Ist das so, du holst dir Unterstützung? Oder ist es, ich brauche das und ich bitte hilf mir?
Das kann sein, Unterstützung, um Unterstützung zu bitten. Es kann aber auch ein Jubel sein. Kann ein verschiedenes sein.
Ein Gebet als Jubel?
Ja, ja.
Als Danke?
Ja, ja.
Okay.
So, das heißt aber noch nicht mal, sozusagen, es könnte trotzdem ganz anders sein. Ich kann sie offen lassen.
Es kann auch sein, dass man das Gefühl, das Gebet hilft gar nichts.
Ja, natürlich gibt es das. Aber das zum Beispiel auch eine, finde ich, sehr tiefe und wertvolle Qualität unseres Menschseins.
Was?
Unsere Möglichkeit oder unsere Fähigkeit oder die Chance, sich zu wenden an.
Mhm.
Ich glaube, dass das deine Katze nicht kann. Die kann sich an dich wenden, weil du da bist und mir aussagen, ich habe Hunger.
Das macht sie.
Aber ich glaube nicht, dass sie beten kann.
Okay. Du meinst, das unterscheidet uns vom Tier?
Ich denke schon.
Ja. Wann betest du?
Nicht zu fixen Zeiten.
Nee, ich meine, in welchen Situationen? Als Jubel, hast du gesagt? Als Jubel?
Ja, klar.
Ja. Hm. Oder weil, wenn du Hilfe...
Auch.
Ja. Warum hilft beten?
Weiß ich nicht.
Okay.
Aber wir haben zum Beispiel in der Sangha, also Sangha nennt man die Gemeinschaft von Menschen, die mit einem Lehrer sind. Also in dieser Pya-Sangha gibt es etwas, das heißt Gebetskette.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz wunderbar. Das sind inzwischen 90 Menschen. Gegründet wurde das 2006 auf dem Bodhi Tree Festival auf Initiative von zwei wunderbaren Frauen, Nora und Helga. Ja, das würde jetzt zu weit führen.
Aber das kann man auf deiner Webseite nachlesen.
Nee, ich möchte es kurz erläutern.
Mhm.
Also... Das bietet folgende Möglichkeit.
Mhm.
Ein Mensch hat ein Problem, also was weiß ich, er ist sehr krank, mhm, oder die Mama ist gestorben oder also gröbere Dinge im Allgemeinen, und kann dann ein E-Mail schreiben an diese Stelle, gebetskette@pr.de, und das geht dann an die Leiter, nicht an alle, sondern an die Leiter von der Gebetskette, und die geben es weiter an die 90. Und das sind 90 Menschen, die bereit sind, andere Menschen, die in irgendeiner Art der Not sind, in ihre Praxis mit einzubeziehen. Welcher Art auch immer. Nachdem ich eine sehr bunte Sangha habe, kann das ein christliches Gebet sein.
Mhm.
Es kann aber auch einfach beim Sitzen sein oder jemand. Die haben ganz unterschiedliche Arten, das zu machen, diese 90 Leute. Aber das sind 90 Menschen, und das finde ich ganz, ganz wunderbar, die ja in dieser Verbundenheit leben und das jeden Tag mit reinnehmen. Und es hat einen, und das ist zum Beispiel was, das kann ich jetzt so sagen, weil da habe ich die Erfahrung.
Ja.
Und es hat einen wunderbaren Effekt. Erstens natürlich auf diese 90.
Ja.
wirklich eine große Vertiefung ihrer eigenen Praxis und Sicht. Und also, ja, und viele andere wunderbare Dinge. Und was wir so an Feedback kriegen, ist es auf jeden Fall für die Bibitetten gut und schön. Das heißt nicht, dass die Leute dann nicht mehr sterben oder alle gesund werden oder da Wunder geschehen in dem Sinn. Aber es ist eine große Erleichterung.
Also da passieren Dinge.
Da sind 90 Menschen, die mein Anliegen mit transportieren, sagen wir mal. Und da mit Sinn.
Aber ihr habt dann auch direkte Ergebnisse, die man sozusagen als Resultat manchmal sogar eben auch einfach als Beweis auch hat.
Ich würde jetzt nicht, da bin ich sehr vorsichtig.
Okay.
Jede gegebene Situation, eine schöne und eine nicht so schöne, hat unendlich viele Ursachen. Also unendlich viele Ursachen gehen in eine Wirkung ein. Und jede gegebene Situation strahlt in mir unendlich viele Folgen aus. Jetzt versucht unser kleiner Geist immer zu sagen, das ist weil. Und eins zu eins zu verbinden, das entspricht aber nicht der Komplexität der Wirklichkeit. Verstehst du?
Ja, er ist zu klein, um das Ganze zu sehen.
Es geht nicht.
Ja.
Er muss es auch gar nicht, es ist nicht nötig.
Ja.
Deshalb Bilder, das ist jetzt ein Ergebnis von und das führt zu, jetzt gerade in dem Bereich, wenn es um Gebet oder Fürbitte oder sowas geht, nee, das kann man nicht machen. Ich kann nur sagen, ich beobachte das. Aber was jetzt genau wozu geführt hat, ist nicht überschaubar. Es gibt ganz viele Bereiche, wo unser Wissen hilfreich ist und unser Entscheiden hilfreich ist, unsere Freiheit und unsere Tatkraft gefragt und so weiter. Und es gibt ganz viele Bereiche, wo unser Zurücklehnen wichtig ist und unser, ich weiß es nicht, unser Offenlassen. Und das Komische ist, dass der verblendete Geist dazu tendiert, es so gern genau zu verwechseln. Und da, wo eigentlich das, ich weiß es nicht, passend wäre, unbedingt wissen zu wollen. Oder da, wo unser Wissen gefragt wäre, ich weiß nicht zu sagen. Verstehst du?
Da, wo man es klar sagen könnte.
Richtig. Da sagt zum Beispiel, Buddha sagt es, und ich beobachte es auch ganz massiv, eine ganz wichtige Ursache für Leiden, also sprich, ein Aspekt dieser Dummheit, von der ich vorhin gesprochen habe, ist die Verwechslung von, und die immer wieder stattfindende Verwechslung von dem, was dauerhaft ist und dem, was vergänglich ist. Also wir neigen dazu, das Dauerhafte für vergänglich zu halten und das Vergängliche für dauerhaft. Ganz komisch.
Dieser Satz ist zu schwer gerade.
Das heißt, du hast hier einen schönen Garten und ein schönes Haus und du denkst, das ist immer so. Aber es ist was Vergängliches. Das ist die Verwechslung in der...
Und ich möchte es aber dauerhaft halten, oder wie?
Ja, du möchtest es dauerhaft halten.
Und schön haben.
Und irgendwas in dir denkt, das wird immer so sein. Immer sowieso nicht, weil auch wenn du dieses Haus bis an dein Lebensende haben solltest, wirst du sterben. Und dann ist das Haus ja auch nicht mehr da für dich.
Und das Dauerhafte, zum Beispiel mein Leid, kann auch vergänglich sein. Also ich
denke, vielleicht mein Leid auch ist wird dauerhaft und ist genau. In Wirklichkeit sehr vergänglich.
Es kann dann am nächsten Morgen schon völlig richtig. Eine andere Geschichte exakt. Sein.
Ja. Und umgekehrt, zum Beispiel die dauerhaft ist die Raumhaftigkeit mitsamt ihren Qualitäten. Und die halten die meisten Menschen für vergänglich und sagen, ach, manchmal habe ich es und dann ist es wieder weg.
Nur weil sie es gerade nicht spüren oder also,
der Raum verschwinden könnte. Ja.
Oder weil sie gerade nicht meditieren.
Ja. So, und ähnlich ist auch diese Verwechslung, die ständig passiert zwischen was kann ich wissen und wo ist mein Wissen und Logik und so weiter sinnvoll und was ist jenseits dessen, was ich überblicken kann, wie eben zum Beispiel diese Ursache-Wirkungsgeschichte.
Die riskant ist, selber einzuschätzen.
Die nicht nur riskant ist, sondern auch
fast unmöglich. Ne?
Die ist unmöglich und vor allem entspricht es nicht der Wahrheit. Weil wir die Komplexität des Geschehens anerkennen müssen. Und wenn wir ein kleines bisschen nachdenken, ist uns die Komplexität auch klar.
Aber dann würde doch die Arbeit der Psychologen, die mit sowas eigentlich arbeiten, mit Ursache und Wirkung, dann...
Na, so platt arbeitet jetzt ein guter Psychologe nicht.
Okay. Ja, schön. Noch eine Frage zu diesen 90 Menschen. Kann man da einfach, wenn es jetzt jemand sieht, kann man einfach da beitreten? Also zu den
Beten schreiben?
Dass man mitmachen möchte und dann bekommt man die E-Mails für die, die
das dann ins Gebet eingeschlossen. Ich meine, das wird recht autonom. Also ich bin da, ich schwebe da drüber als Spiritus Rector, mal sowas. Aber geführt wird das autonom von in dem Leitungsteam und die werden dann Fragen stellen, denke ich. Und aber prinzipiell ja.
Jetzt würde ich dich gerne noch eine Frage, dir eine Frage stellen. Wahrscheinlich, ja, egal. Und zwar, für mich ist es ganz wichtig, dass ich Erfüllung in meinem Leben nicht finde durch meinen Beruf oder durch meinen Partner oder durch irgendwelche materiellen Sachen, sondern ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es, eigentlich ich nur frei bin, wenn ich das wirklich in mir so finde. Wie machst du das?
Ich empfinde mich inzwischen und zugleich, und auch da ist wieder dieses zugleich, so wie ganz am Anfang, ja, sehen zu können, die Weite und die Phänomene, seien sie gut oder schlecht. So ist es auch bei meiner Selbstbetrachtung. Ich empfinde mich zugleich als erstens die Weite oder das Selbst nennt das Ramana. Völlig ungetrennt von allem. Also ich bin das alles. So. Und zugleich bin ich in dieser Form genau das, was ich heute gerade bin. Und ich kann auch das nicht mehr voneinander trennen. Also es ist wirklich beides. So wie ein Ast an einem Baum ist zugleich Ast und Baum. Oder? Und er ist genau dieser Ast und kein anderer. In der Form. Oder? So. Was jetzt mein Sein angeht, einfach als dieses Ich bin, das bin ich in alle Ewigkeit. Das ist nicht abhängig von Geburt und Tod und ist nicht abhängig von Partnern und Berufen. So, zugleich aber bin ich ja genau jetzt in dieser Form genau diese Frau. Und in als genau diese Frau bin ich schon erfüllt von meiner Liebe zu meinem Partner und der Liebe meines Partners zu mir und vielen anderen Dingen. Oder vielleicht auch manchmal nicht erfüllt oder frustriert oder sonst was von diesem oder jenem. Nicht von meinem Partner, gar nicht. Versteht ihr? Also auch da
trennst du auch nicht.
Ich finde, nein, es würde sich nicht richtig anfühlen, nicht wirklich. Es ist beides.
Und es, also bei mir kommt da fast manchmal so dieser Gedanke, oh, darf ich überhaupt mich auch erfüllt fühlen von diesen äußeren Sachen?
Bitte.
Ne? Aber ja,
wofür es gehört genauso. Da? Das gehört war ja undankbar.
Und es gehört dazu auch.
Ja.
Na, da ist so die Angst. Ist es nur darüber oder bin ich mir selber auch genug? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Aber das, was ich letztlich bin, dieses Ich bin, das vergeht nicht. Das weiß ich auch und kann ich bezeugen. Und dieses Ich bin hat in sich, also eine der Qualitäten der Raumhaftigkeit oder des Ich bin, ist eine ganz feine Freudigkeit. Das ist eine andere als dieses Yippie-Ding. Das ist ganz was Feines. Und was ich bezeugen kann inzwischen, weil einfach auch viel schlimme Sachen passiert sind, immer wieder in den letzten, was sind das, 14 Jahren oder so.
In deinem Leben.
In meinem Leben.
Ja.
Deshalb bin ich in der Lage zu bezeugen, dass diese, zu meinem großen Erstaunen, diese feine Freudigkeit, die ist nicht umzublasen.
Egal was passiert.
Egal was passiert. Ob jetzt Erfüllung im Außen oder Nichterfüllung im Außen. Das bleibt. Das gehört offensichtlich, soweit ich es bis jetzt überblicken kann, zu den Unvergänglichen. Und das ist, was ich bin. Und bleib.
Und die.
Gleichzeitig aber. Gibt im Leben Dinge, die einem erfüllen und Dinge, die einem traurig machen. Und das hat sich nicht geändert, nur der Hintergrund oder die glückhafte Weite bleibt trotzdem. Und ich lasse mich voll ein.
Aufs Leben.
Aufs Leben. Inzwischen, es gab eine Phase, da war das nicht. Weil das gibt es schon auch, aber das ist so ein, das ist eine Phase, die vielleicht beim Reden auch anhält, weiß ich nicht.
Da warst du sozusagen vorsichtig, um nicht verletzt zu werden oder um.
Nein, es ging nicht um Verletzen da an dem Punkt, sondern um in Entdeckung und Stabilisierung des Seins als Weite, glückhafte Weite. Rückt scheinbar erstmal diese alles andere ganz weit weg. Kann es gerade nicht anders
ich formulieren. Ich verstehe, was du meinst.
Und das hat aber auch Folgen. Also auch das hat Auswirkungen, die nicht unbedingt leidvermeidend sind. Aber ist vielleicht, also ist bei vielen unvermeidlich. Dann aber irgendwann ist die vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, ist diese Stabilisierungsphase, hat einen gewissen Stand und Grad erreicht. Und dann kommt eine andere Phase, wo die Integration passiert. Und dann auf einmal bist du wieder in der Lage, dich an allem zu freuen oder auch nicht zu freuen. Und ich kann jetzt diese beständige Erfülltheit des Seins, die ist einfach und ist immer zugänglich. Und die Wechselfälle der Manifestation und die Freudigkeit und Traurigkeit daran ist auch voll da.
Mhm.
Das ist aber ist ziemlich schwierig zu formulieren. Habe ich übrigens auch in diesem letzten Buch versucht. Weil mir da auch ein Anliegen war, diese Reise ins Nichts. Mein erstes Buch ist ja autobiografisch und endet 1998. Und dann ist aber alles solche Dinge passiert. Das hört ja damit nicht auf.
Ja.
Und mir wurde dann lästig, dass Menschen mich festnageln wollten, auf wie es 1998 war.
Ja.
Und deshalb habe ich ein Update geschrieben.
Ja.
Das ein sehr ausführliches Nachwort von diesem Wir-Buch ist, wo ich versuche, solche Prozesse auch, oder nicht Prozesse, sondern meinen, darzustellen oder zu erzählen. Ja. Auch, dass die Menschen wieder wissen, wo ich jetzt stehe.
Ja.
Jetzt ist es aber auch schon wieder 3 Jahre alt und stimmt schon immer ganz. Und ich habe aber keine Lust zu schreiben.
Ja.
Ja.
Und diese... Also ich habe das ein bisschen so jetzt auch ganz grob verstanden, dass es einfach auch Phasen gibt im Leben, wo man so erstmal nur für sich auch Dinge integrieren muss. Und wenn das integriert ist, kann man auch wieder in die Außenwelt gehen. Und das kann da eben auch Leid verursachen in dem Moment, wo man für sich sein muss und der Partner vielleicht da ein bisschen außen vor bleibt. Mhm. So habe ich das jetzt ein bisschen übersetzt, was du da sagst.
So habe ich es erlebt.
Mhm.
Und ich hatte da aber auch keine Vorbilder in der Phase oder oder Führung oder so.
Na, nur dich.
Und nur mich selber. Und ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht. Aber das zum Beispiel hat das Leben mir ganz eindeutig dann nicht zur Verfügung gestellt. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen zu raten oder würde ich das nicht unbedingt immer empfehlen. Das heißt ja nicht, dass es so richtig war, wie
du meinst,
es
ohne Führung
gelaufen ist. Nee, in dieser starken
Rückzug.
Rückzug.
Mhm. Aber ich glaube, meinst du nicht, dass jeder Mensch für sich das irgendwo spürt, wenn er so, wie du eben am Anfang unseres Interviews da so gespürt hast, wie ist dieser Moment gerade? Und da merke ich doch, wenn ich ein bisschen diese Fähigkeit habe, da reinzuspüren, ob ich jetzt total auf Rückzug oder ob ich was dazwischen oder ob ich jetzt bereit bin, da rauszugehen. Meinst du nicht, dass das jeder für sich
nicht
auch merkt?
So.
Weil manche nicht in dieser Mitte sind?
Nein, nein, nein.
Warum, so,
weil
warum nicht?
Das ist wie beim Bergsteigen. Du gehst an einem Berg und an manchen Stellen ist es guten Bergführer zu haben. Intuition hin oder her, einfach jemand, der den Berg schon kennt.
Aber meinst du nicht, derjenige weiß das dann oder der sucht dann sich diesen Führer auch? Viele.
Mir ist es so gegangen, dass ich an bestimmten Punkten eigentlich mir Unterstützung gewünscht hätte und auch versucht habe, daran, und es hat einfach nicht funktioniert. Also ich hatte dann zum Beispiel schon einen Termin vereinbart mit einem Rinpoche.
Mit was?
Mit einem Rinpoche, so ein tibetischer Meister.
Nein,
da geht es mir um bestimmte Dinge, wo ich einen Rat gebraucht hätte. Und dann bricht sich der den Arm und kann nicht von Amerika fliegen, was er eben vorhatte, um hier ein paar Sachen zu machen. So.
Das sollte
also es hat nicht funktioniert für mich. Mhm. Was ich auch immer, ich halte es nicht für ideal.
Mhm. Sich keine Führung, keine Hilfe zu holen.
Für mich wäre es schön gewesen. Wären Dinge auch einfacher gegangen, aber aus welchem Grund auch immer, hat nicht funktioniert. Nein, aber was ich ja eigentlich sagen wollte, war, es ist individuell einfach sehr verschieden.
Ja.
Und gerade in diesen Bereichen der Reise darf man nicht sagen, es muss so sein oder so sein. Es ist sicher nicht so, dass für jeden dieser totale Rückzug nötig ist. Das kann auch ganz simpel eine Flucht sein vor was ja, anzuschauen wäre oder zu leben wäre. Ja. Wie jetzt zum Beispiel die Tür aufzumachen für deine Kinder.
Was ist dir noch wichtig?
Wir sind jetzt da am Schluss von dem Interview in einen Bereich gegangen, der sehr diffizil ist und der sehr genauer und individueller Betrachtung bedarf. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, also hier gibt es keine, da gibt es keine Konzepte und man kann nicht sagen, es muss so oder so sein an diesen Punkten. Also wie zum Beispiel, da muss Rückzug sein oder es darf kein Rückzug sein oder so. Das ist sehr verschieden und man braucht da ganz viel Fingerspitzengefühl, das man nicht unbedingt immer für sich selber aufbringen kann. Also wo man manchmal wirklich die Sicht von außen braucht.
Vielleicht auch gerade, weil man in der Krise ist oder in einer schwierigen Situation.
Ob man es jetzt als Krise bezeichnet oder als das ist einfach ein,
ein Zustand.
Ein Stück auf unserem Weg, der kein Ende hat. Also, der Weg hat kein Ende, das Stück schon.
Ja.
Aber wir können mal weiter.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie dann es wieder weitergeht.
Ja. Ich würde das jetzt gerne beenden, aber was ich noch sagen möchte, du bietest ja auch eine ganz bestimmte Art von Meditation an, habe ich auf deiner Webseite gesehen. Das ist vielleicht auch ein guter Schlüssel für die
für
Menschen.
Die Schlamburger Meditation, wenn du gerne hättest, dass ich die erläutere,
braucht
man nur eine halbe Stunde.
Ja, eben. Aber wer sich dafür interessiert, kann ja schon mal auf deiner Webseite schauen. Und du bist ja auch so auffindbar und es wird ja auch ausgebildet und so weiter. Also da, genau, da würde ich das jetzt, da würde ich dir jetzt Tschüss sagen.
Ja, tschüss, Sabine.
Ja.
Danke, ich fand es super und du stellst super gute Fragen.
Ja, schön.
Dank dir.
Genau.
Und dank euch für Zuschauen, falls jemand zuschaut.
Genau. Wer auch immer. Tschüss.